Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut.
Die bewegenden Worte im Gespräch mit den Tagesthemen im vergangenen Jahr von Margot Friedländer, die heute im Alter von 103 Jahren in ihrer Geburtsstadt Berlin gestorben ist. Und damit guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Dass Margot Friedländer überhaupt noch einmal nach Deutschland zurückkehren würde, das hatte sie selbst jahrzehntelang nicht für möglich gehalten. Ihre Eltern und ihr Bruder wurden in den Gaskammern der Nazis ermordet. Sie selbst überlebte den Holocaust nur mit viel Glück und wanderte dann in die USA aus. Doch die letzten 15 Jahre ihres Lebens verbrachte sie wieder in der alten Heimat, wo sie als Zeitzeugin ihre Geschichte immer wieder erzählte. Mit mahnenden, mit warmherzigen Worten, eine Stimme des Gewissens für unsere heutige Gesellschaft, an die Tom Garros erinnert.
Es ist ein Trauma. Was soll ich Ihnen sagen? Fassen kann man das nicht. Vergessen kann man es auch nicht.
Margot Friedländer hat das ganze Grauen der NS-Diktatur erfahren. Geboren 1921 in Berlin, erlebt die Jüdin die Machtergreifung der Nazis. 1943 wird ihr Bruder verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Ihre Mutter begleitet den Sohn, will ihn nicht allein lassen, bis in den Tod. Doch Tochter Margot sagt sie, dass sie nicht mitgehen, sondern untertauchen soll.
Nur dadurch, dass sie mir diese Worte hinterlassen hat, versuche dein Leben zu machen, haben wir die Kraft und Überzeugung gegeben, dass meine Mutter wollte, dass ich es versuchen soll.
Die 21-Jährige taucht unter, trägt ein Kreuz und lässt sich die Nase korrigieren, damit sie nicht jüdisch aussieht. Doch sie wird enttarnt und in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Nach der Befreiung wandern sie und ihr Mann in die USA aus. Beide haben ihre gesamte Familie verloren.
Das ist der Stern, den wir getragen haben.
Der Stern, ein Notizbuch, die Bernsteinkette ihrer Mutter, viel mehr ist ihr von ihrer Familie nicht geblieben. Jahrzehntelang hatte sie nicht über ihre Erlebnisse gesprochen, bis sie nach mehr als 60 Jahren in New York einen Neuanfang wagt. Mit 88 Jahren zieht sie zurück in ihre Geburtsstadt Berlin. Margot Friedländer hätte viele Gründe gehabt, Deutschland, die Deutschen zu hassen. Stattdessen reichte sie ihnen die Hand. Sie hält hunderte Lesungen und Vorträge, besucht Schulen. Sprach für die, die es nicht mehr konnten. Für ihre Mutter, ihren Vater, ihren kleinen Bruder. Für die 6 Millionen ermordeten Juden. Der zunehmende Antisemitismus beunruhigte sie sehr.
Ich hätte es nie gedacht, dass es wieder so kommen würde. Denn so hat es ja damals auch angefangen.
Für ihr Engagement erhält sie viele Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz. Versuche, dein Leben zu machen, die letzten Worte ihrer Mutter an sie, bevor die Nationalsozialisten sie ermordeten. Margot Friedländer hat ihr Leben gemacht, viel mehr noch. Sie hat unzählige mit ihrer Menschlichkeit berührt.
Das ist kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut gibt. Dass es nur menschliches Blut gibt, das sind Dinge, die mir wichtig sind, dass Menschen das anerkennen und nicht etwas tun, was unmenschlich ist.
Und ich begrüße jetzt im Studio einen, der für sein außergewöhnliches Engagement in der Antisemitismusprävention ausgezeichnet wurde. Hedi Buden, Lehrer aus Hamburg-Wilhelmsburg, mit dem Margot Friedländer Persönlichkeitspreis 2024 ausgezeichnet. Herzlich willkommen hier, Herr Buden. Vielen Dank,
danke,
dass Sie
dass
da sind. Herr Buden, wie schmerzhaft ist dieser Verlust für Sie?
Es ist für mich noch sehr surreal. Heute kamen die Nachrichten, also über Instagram, WhatsApp. Also ich glaube, jeder, der mich kennt, hat mir diese Nachricht geschickt. Mhm. Und für mich ist es noch mal unglaublich berührend, dahingehend ein Tag nach 80 Jahren 80 Jahre nach dem Sieg über Nazi-Deutschland. Mhm. Und das hat eine ungemeine Bedeutung für uns. Margot Friedländer ist 103 Jahre alt geworden. Und bis zum Schluss strotzte sie nur vor Leben und Liebe für die Menschen. Ja.
Welche persönlichen Erinnerungen verbinden Sie mit Margot Friedländer?
Also für mich sehr, sehr, sehr bewegend war die Preisverleihung, der Margot Friedländer Persönlichkeitspreis. Ich war selber davon überrascht, überhaupt diesen zu bekommen. Und auf der Bühne hatten wir wirklich unseren ganz eigenen Moment. Also es wirklich, alles war ausgeblendet und sie hat mir so viel zugeflüstert, gesagt, wie wichtig diese Arbeit ist und wie wir weitermachen müssen, wie wir nicht aufgeben dürfen. Und ich habe sie dann noch im Dezember bei einem Weihnachtsessen noch erleben können. Und sie ist eine Inspiration für die Menschen, weil ihr Auftrag, den sie uns sozusagen mitgibt, ist, ja, ihr seid dran, seid Menschen.
Den sie ja bis zuletzt mit so viel Kraft auch ausgeübt hat. Woher, glauben Sie, hat sie diese Kraft gezogen bei all dem, was ihr passiert ist und ihrer Familie?
Von den Menschen selbst. Also ich glaube, dieses so viel aktiv zu sein, junge Menschen zu sehen, denen zu begegnen, deren Aktivismus zu sehen, das hat ihr nochmal Kraft gegeben. Ich glaube, das ist wie so ein Multiplikator. Das ist auch bei mir manchmal so, wenn ich Menschen sehe, das macht etwas mit denen, dann habe ich noch mehr Energie, noch aktiver zu sein. Und so war das mit ihr. Also sie strotzte dann nur vor Eifer, weiter etwas zu machen. Also sie ist ja wirklich jedem um den Hals gesprungen, der in irgendeiner Form aktiv war für das Menschsein. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das war auch ihre Botschaft für uns, an alle aktiv zu werden, aktiv zu bleiben. Und dieser Satz von ihr, der ist für mich so prägend, dass es für sie kein christliches, kein muslimisches und kein jüdisches Blut gibt, sondern nur menschliches Blut. Und dieser Appell ist in diesen Zeiten noch viel wichtiger.
Der Satz, mit dem wir die Sendung heute begonnen haben. Sie hat auch gesagt, dass Hass ihr fremd sei. Das hat sie auch immer wieder betont, auch in den Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern, wie sie ja bis zuletzt aktiv war. Würden Sie sagen, das ist auch Teil ihrer wichtigsten Botschaft?
Ja. Den Hass zu überwinden, das ist super schwierig. Deswegen, das ist auch ein Grund für die Arbeit, die sie gemacht hat, Räume der Begegnung zu schaffen. Räume der Begegnung in dem Sinne, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Nur so können wir Hass überwinden. Anders geht es nicht.
Sie ist als 88-Jährige nach 6 Jahrzehnten Exil ja nach Deutschland zurückgekehrt, in das Land der Täter. Wie bewerten Sie diese Rückkehr?
Es ist ein enormer Schritt. Ich kann mir nicht vorstellen, was alles in ihr vorgegangen ist, um diesen Schritt überhaupt zu wagen. Durch meine Arbeit hinsichtlich der Erinnerungskultur, Gedenkarbeit und so weiter, bin ich selbst oft damit konfrontiert oder auch mit Jugendlichen konfrontiert, die sagen, ich überlege manchmal, wenn ich ältere Menschen sehe, inwieweit waren die involviert in den Machenschaften von Nazi-Deutschland? Inwieweit waren sie darin involviert? Und so ein Mensch wie Margot Friedländer nach so einer langen Zeit und eigentlich dem abgeschworen zu haben, Deutschland nie wieder zu betreten, zu kommen und Deutschland und der Welt die Hand zu reichen und zu sagen, ich bin da, um meine Geschichte zu erzählen, damit sich das nicht wiederholt, ist unglaublich stark. Und ich glaube, das hat ihr nochmal Lebenskraft gegeben.
Bis 103 Jahre, das wird sicherlich ihr Vermächtnis sein. Vielen herzlichen Dank, Herr Buden, dass Sie ins Studio gekommen sind, um über Margot Friedländer Ihre persönlichen Eindrücke zu schildern. Träger des Margot Friedländer Menschlichkeitspreises, Persönlichkeitspreises 2024. Vielen Dank dafür. Ja, und wir sprechen jetzt mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der auch dem Vorstand der Margot Friedländer Stiftung angehört. Und wir erreichen ihn heute Abend. In Wuppertal ist er uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Gauck.
Schönen guten Abend.
Herr Gauck, wie schmerzhaft ist für Sie dieser Verlust?
Ja, es ist etwas Voraussehbares, kann trotzdem außerordentlich schmerzhaft sein. Und gerade der Abschied von einer Frau, die sich so viele Verdienste erworben hat und in ihrem hohen Alter so aktiv war, wie wir das eben gehört haben, und wie viele Berliner und Deutsche es erlebt haben, ist einfach doch ein Schock, dann diesen Abschied zu vollziehen, tatsächlich. Ich bin 85 Jahre alt, bin im Krieg geboren und habe darunter gelitten, dass dieses, mein Deutschland, so viele jüdische Menschen ermordet hat. Und wenn die alte Dame sich aufmacht aus New York in einem Zeitalter, wo andere sagen, nun ist auch bald zu Ende, zurückkehrt in die alte Heimat, wo sie gejagt und verfolgt wurde und hier Menschen begegnet und erzählt von ihrem Leben, von ihrem Ja zum Leben. Das ist einfach eine Gnade, die wir Deutsche erlebt haben, wenn Menschen mit diesem Schicksal zu uns zurückgekommen sind. Und wenn man eine Gnade empfangen hat, dann erleidet man einen Verlust, wenn sie gehen. Und ja, also ich habe noch nicht alle Worte zusammen, aber ich bin wirklich unglaublich bewegt, weil ich sie auch erlebt habe mit ihrem Dasein vor jungen Menschen, mit ihrem Lebensmut, obwohl die Organe schon so schwach waren. Viele von uns mit den Organen, so hat ihr befreundeter Arzt gesagt, wären schon unter der Erde. Und sie wollte unbedingt unter uns sein, mit uns sprechen und ihr Ja zum Leben mit uns teilen. Und hat so vielen Menschen, ohne dass sie gelehrte Bücher, sie hat auch natürlich ihre Erinnerungen erzählt, aber ohne dass sie gelehrte Bücher verfasst hat, einfach durch ihre Menschlichkeit im Inneren bewegt. Und diese Bewegung im Inneren, das war total wichtig für eine Generation, für die der Krieg und der Holocaust weit entfernt ist.
Dieses Menschbleiben, glauben Sie, das ist die Botschaft, die auch bleibt von ihr und auch, dass sie wirklich angekommen ist?
Ja, sie ist ja nicht die Erste mit dieser Botschaft, aber inzwischen sind so viele Zeitzeugen gestorben und diese kostbare Gegenwart von Menschen, die noch persönlich erlebt haben, wie sie gehasst, verfolgt und gejagt wurden und die im Innern dann diese Bereitschaft aufgebracht haben, über die ich eben gesprochen habe, in völliger Gutartigkeit und Vertrautheit mit denen, die da sind, zu sprechen über die Schrecken, die jene über sie gebracht haben, die einst unser Land beherrscht haben. Das wird sich einprägen und sie hat dafür gesorgt, durch eine Preisstiftung, dass wir ihr Gedächtnis und auch ihr Anliegen weitertragen. Und eins muss uns klar sein, wenn die Zeitzeugen nicht da sind, dann müssen es diejenigen sein, die angestiftet von den Zeitzeugen und von den Schrecken der verloren gegangenen Demokratie und des verloren gegangenen Rechts noch so angesteckt sind, dass sie uns heute erzählen, wie kostbar Recht ist und wie kostbar Menschenliebe ist. Da ist sie eine Zeugin, für die ich unendlich dankbar bin.
Sagt unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck, den wir heute Abend in Wuppertal erreichen. Vielen Dank, Herr Gauck, für diese Worte. Zum Tode von Margot Friedländer. Wie viele heilige Messen Robert Francis Prevost in seinem Leben schon zelebriert hat, das dürfte er schon längst nicht mehr selbst gezählt haben für Leo XIV., was dagegen der erste Gottesdienst heute in der Sixtinischen Kapelle, am Ort seiner gestrigen Papstwahl. Und man konnte ihm durchaus ansehen, dass diese Zeremonie zusammen mit den Kardinälen eine besondere für ihn war. Das Pontifikat von Papst Leo XIV. Beginnt mit großen Hoffnungen, mit Erwartungen. Und über seinen ersten Tag im höchsten Amt der katholischen Kirche berichtet Andreas Strobel.
Am Morgen hält Papst Leo XIV. Seine erste Messe vor den Kardinälen. Hier in der Sixtinischen Kapelle wurde er gestern gewählt. In seiner Predigt schließt er sich direkt der Kritik seines Vorgängers Franziskus an der Konsumgesellschaft an. Vielfach werden andere Sicherheiten wie Technologie, Geld, Erfolg, Macht und Vergnügen dem christlichen Glauben bevorzugt. Prevost war Franziskus Vertrauter. Aufgewachsen ist er als jüngstes von drei Kindern und wusste schon damals, welchen Weg er einschlagen will, erzählt einer der Brüder. Er wollte Priester spielen und nahm das Bügelbrett unserer Mutter, legte ein Tischtuch darüber und wir mussten zur Messe gehen. Als Papst haben jetzt Gläubige weltweit Erwartungen an Prevost. Auch Kate McElwee, die den weißen Rauch gestern ganz in der Nähe des Vatikan gesehen hat. Am Mittwoch hatte die US-Amerikanerin mit Mitstreiterinnen symbolisch rosa Rauch aufsteigen lassen. Sie setzen sich dafür ein, dass die katholische Kirche auch Frauen weiht. Als dann am Tag der Wahl klar wird, wer neuer Papst ist, schöpft McElwee erstmal Hoffnung. Ich weiß, dass er viel pastorale Erfahrung in Peru gesammelt hat und deswegen weiß, dass Frauen einen Großteil der Arbeit auf lokaler Ebene leisten. Ich hoffe also, dass er diese pastorale Offenheit hat und die Frauen kennt. Doch vergangene Äußerungen des neuen Papstes dürften McElwee wenig überzeugen. Angesprochen auf die Frage, ob auch Frauen als Priesterinnen tätig sein können, sagte Prevost als Kardinal vor 2 Jahren, dass das keine Probleme löse, womöglich sogar neue schaffe. Und Prevost äußerte sich kritisch zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Die hatte Franziskus erst möglich gemacht. Am Tag nach der Wahl laden einige amerikanische Kardinäle zur Pressekonferenz unweit des Petersdoms und geben Einblick ins Konklave. Wir haben jemanden gesucht, der dem Weg von Franziskus folgt. Aber wir haben keine Kopie gesucht. Und ich glaube, Papst Leo wird keine Kopie sein. Gewählt wurde Papst Leo XIV. Wohl auch als Mann der Mitte. Jetzt muss er eine Balance finden zwischen den verschiedenen Strömungen der Kirche.
Neu im Amt, das kennt seit dieser Woche auch ein anderer. Und so stehen auch für Bundeskanzler Friedrich Merz einige erste Aufgaben an. Nach seinen Antrittsbesuchen in Paris und Warschau ist er heute zum ersten Mal als deutscher Regierungschef nach Brüssel gereist. Und es mag von besonderer Symbolik sein, dass er ausgerechnet heute die EU-Institutionen besucht, genau 75 Jahre, nachdem der französische Außenminister damals, Robert Schuman, den Grundstein für diese Gemeinschaft gelegt hat. An ihn wird bis heute mitten im Brüsseler Europaviertel erinnert. Wie Kanzler Merz in Brüssel empfangen wurde, das berichtet Christian Feld.
Hello, hello. Welcome, Chancellor. Nice to see you.
Good to see you.
Here we go. Herr Bundeskanzler, dear Friedrich, congratulations on your election as federal chancellor.
Es liegt in der Natur eines Antrittsbesuches, dass es eher freundlich zugeht. Zum Beispiel beim Termin mit Ratspräsident Costa, dem Mann, der die Gipfel organisiert. Merz' Kanzlerschaft ist noch ganz frisch. Costa für einen Moment noch bei Vorgänger Olaf Scholz.
Then, Chancellor, Merz, please, the floor is yours.
In gewisser Hinsicht ist das hier ein Comeback. Merz saß mal im Europaparlament, gut 30 Jahre später ist er zurück, betont, wie wichtig ihm dieses Europa sei.
Ich werde auch die Kabinettsmitglieder in Berlin bitten, ihre Präsenz hier in Brüssel deutlich zu erhöhen gegenüber früheren Jahren. Deutschland wird und muss zeigen, dass es sich europäisch sehr engagiert.
Die Kanzlerkolonne fährt weiter zur EU-Kommission. Es ist Europatag, morgen Tag der offenen Tür.
Dich haben sie es gleich höher gemacht.
Was hat Merz vor? Das europäische Lieferkettengesetz, weg damit, fordert er. Gemeinsame EU-Schulden? Eigentlich nicht, aber für Ausnahmen scheint die Tür nicht zu. Und dann die Grenzkontrollen. Kein deutscher Alleingang, findet Merz.
Ich möchte das auch allen Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union sagen, die in diesen Tagen vielleicht die Sorge haben, dass es hier zu Einschränkungen kommt. Wir wollen unter allen Umständen vermeiden, dass es zu Einschränkungen im Grenzverkehr kommt.
Mitgliedstaaten können Grenzkontrollen an ihren Grenzen einführen. Das muss im Rahmen der Regeln zu diesem Thema geschehen. Und es muss zeitlich begrenzt sein. Und die Zurückweisungen von Asylbewerbern, sind die, wie Merz sagt, im Einklang mit dem Europarecht? Kommissionspräsidentin von der Leyen will hier und jetzt keine Bewertung abgeben. Noch einmal macht der Kanzler Halt am NATO-Hauptquartier. Es gibt viel auszutauschen. Mit Präsident Trump hat Merz gestern telefoniert. Er sieht berechtigte Hoffnung auf 30 Tage Waffenstillstand in der Ukraine. USA, Europa, NATO, alle dafür. So Merz.
Der Ball liegt jetzt ausschließlich in Moskau.
Dann enden 5 Kanzlerstunden in Brüssel. Der Europatag gehört jetzt ganz den Besuchern.
Ja, und der Angriffskrieg gegen die Ukraine, der spielte heute auch in Moskau bei der Militärparade eine ganz bestimmte Rolle. Obwohl dort ja eigentlich an einen ganz anderen Krieg erinnert wurde. Zum 80. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation von Nazi-Deutschland wurde das Ende des großen Vaterländischen Krieges, wie er in Russland ja genannt wird, gefeiert. Über den russischen Blick auf den Krieg damals und den heutigen aus Moskau, Silke Dietrich.
Der 9. Mai ist in Russland der wichtigste weltliche Feiertag. Schon Tage zuvor ist ganz Moskau geschmückt. Im Zentrum besucht die 19-jährige Alisa eine Fotoausstellung. Sie zeigt die letzten russischen Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke an meine Großväter, die auch gekämpft haben, an meine Großmütter, die an der Front gedient und Lebensmittel verteilt haben. Alisa war vor kurzem auch selbst an der Front, hat Lebensmittel an Kinder geliefert im Osten der Ukraine, in einer Region, die Russland besetzt hat. Sie unterstützt Putin und deswegen will sie heute zum ersten Mal zur Militärparade in Moskau. Und das sind die Bilder von heute, die Wladimir Putin um die Welt schickt. Mehr als 11.000 Soldaten bei der Parade am Roten Platz. Rund 1.500 von ihnen sind Teil der hier sogenannten Spezialoperation, also russische Soldaten, die gegen die Ukraine kämpfen. Putin vergleicht seinen Krieg mit dem Kampf gegen Hitler-Deutschland. Russland bleibt ein unüberwindbares Hindernis für Nationalsozialismus, Russenfeinde und Antisemitismus und wird gegen die Exzesse kämpfen, die die Schergen dieser aggressiven, zerstörerischen Ideen verüben. Sieg damals und Sieg heute, das soll wohl in Moskau die Botschaft sein, mit etwa 30 befreundeten Staatsgästen. Als einziger Regierungschef eines EU- und NATO-Landes ist Ministerpräsident Fico aus der Slowakei dabei. Der wichtigste Gast für Putin ist der chinesische Präsident Xi Jinping. Beide betonen strategisch, noch enger zusammenzuarbeiten. Modernes Gerät, neue Panzer und in diesem Jahr stellt Russland zum ersten Mal auch Drohnen zur Schau, die in der Ukraine zum Einsatz kommen. Die Parade macht Eindruck bei Alisa und den Zuschauern. Ich bin stolz auf den Sieg, auf unsere Großväter, auf unsere heutigen Helden, auf das russische Volk. Das Narrativ verfängt also bei vielen Leuten. Putin verbindet den 9. Mai mit seinem Krieg von heute.
Das Original im Stadtzentrum, das erinnert heute noch daran, dass Chemnitz in der DDR einst Karl-Marx-Stadt hieß. Auf dem Parteitag der Linkspartei, der dort heute und morgen stattfindet, wird der Nüschel, wie die Karl-Marx-Büste im Volksmund gerne genannt wird, jetzt zum Pop-Art-Artefakt. Und das ist irgendwie auch passend, denn ein Hit scheint die Linke gerade zu sein. Vor allem unter jungen Wählerinnen und Wählern hat sie doch in den vergangenen Monaten ihre Mitgliederzahl verdoppelt. Von fast totgesagt, also auferstanden, bis fast zweistellig bei der Bundestagswahl. Kein Wunder, dass durch den Parteitag eine Welle der Euphorie schwappt. Nils Buhler.
Back again. Die Linke ist zurück und feiert ihren Erfolg auf dem Parteitag in Chemnitz. Mitgliederboom und ein starkes Abschneiden bei der Bundestagswahl im Februar. Die Partei sieht sich im Aufwind.
Letztes Jahr, da haben sie noch gehöhnt und sich gefeiert, weil die Linke am Boden lag. Aber jetzt haben sie Angst. Diese ganzen Superreichen, diese ganzen Macker, diese Rechten, diese Wirtschaftsbosse und die Springerpresse.
Die Wirren der Neuwahl, die durchgepeitschte Militarisierung, Angriffe auf unsere Rechte und auf unseren Sozialstaat. All das erfordert mehr denn je eine handlungsfähige Organisation, die sich diesem Wahnsinn entgegenstellt.
Seit dem Jahresbeginn hat die Linke ihre Mitgliederzahl verdoppelt auf mehr als 112.000. Die Neuen können hier in Chemnitz noch nicht mitbestimmen. Die 500 Delegierten, die hier diskutieren, wurden schon vor 2 Jahren gewählt. Neue Mitglieder sind aber trotzdem nach Chemnitz gekommen. Viele von ihnen sind im Februar kurz vor oder nach der Bundestagswahl beigetreten.
Weil ich als Migrantin immer gedacht habe, ich kann mich eigentlich nicht politisch engagieren, aber doch eigentlich schon und es ist wichtig, besonders jetzt mit dem Rechtsruck. Und die Zeit war richtig, das Gefühl war da und ich habe es gemacht.
Was mir sehr gut gefällt, ist diese Aufbruchsstimmung, dass wieder so das Feuer lodert in der Linken. Ja. Und ich möchte halt auch daran teilhaben, dass das Feuer am Brennen zu halten.
In ihrem Leitantrag stellt die Linke vor allem Soziales in den Mittelpunkt. Umstrittene außenpolitische Themen wie die Haltung zu Russland oder der Krieg in Nahost kommen dagegen kaum vor. Die sonst sehr diskussionsfreudige Partei will sich geschlossen zeigen. Man wolle von nun an eine neue Streitkultur pflegen.
Ich glaube, das eine ist, wir müssen zulassen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist in jeder Partei so. Und die Frage ist, wie trägt man das denn aus? Also streitet man, fetzt man sich in der Öffentlichkeit oder sagt man einfach, hier sind meine Argumente, da sind deine Argumente und man diskutiert das vernünftig miteinander. Das haben wir schon vorgemacht in der Partei.
Diskutieren aber respektvoll. Am ersten Tag in Chemnitz scheint das zu gelingen. Noch bis morgen debattieren die Delegierten über die Neuaufstellung ihrer Partei.
Und mit Co-Parteichefin Ines Schwertner habe ich vor der Sendung folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Frau Schwertner.
Guten Abend.
Ihre Partei hat dazu beigetragen, dass es am Dienstag doch noch einen zweiten Wahlgang für Friedrich Merz geben konnte. Für diese Zustimmung und auch für künftiges Entgegenkommen erwartet die Linke nun Gegenleistungen. Was genau schwebt Ihnen davor?
Naja, zunächst einmal muss man festhalten, dass CDU und SPD eben keine eigene Mehrheit im ersten Wahlgang hatten. Und das hätte zu Chaos geführt, wenn wir nicht mit eingesprungen wären. Und was wir ganz klar gesagt haben, ist, dass wir nicht wollen, dass es wechselnde Mehrheiten gibt. Also dass gleichzeitig auch mit der als rechtsextrem geltende Partei, die AfD, gearbeitet wird, sondern nur mit uns und mit allen demokratischen Parteien gesprochen wird.
Aber da ist ja ein kleines Problem, das dazwischen steht, und zwar dieser Unvereinbarkeitsbeschluss der Union. Glauben Sie wirklich, dass die Kanzlerparteien da mit der Linken tatsächlich das kippen könnten, wenn sie vom Sozialismus, vom Marxismus reden und den jetzigen Kapitalismus abschaffen wollen?
Naja, de facto brauchten sie uns ja an dem Dienstag, und das wird auch für kommende Zweidrittelmehrheiten auch der Fall sein. Also auch in kommenden politischen Entscheidungen, der Reform der Schuldenbremse etwa, wird es auf die Stimmen der Linken ankommen. Und auch die CDU muss begreifen, dass sie an uns nicht mehr vorbeikommt.
Glauben Sie aber, dass dieser Unvereinbarkeitsbeschluss dann wackeln wird?
Ich glaube, ehrlich gesagt, er ist de facto gefallen. Und er ist auch vollkommen aus der Zeit gefallen. Denn schon in den Landesparlamenten muss es eine Zusammenarbeit geben. Und ich sage aber auch ganz deutlich, Friedrich Merz ist ja nicht unser Kanzler. Wir haben ihn nicht gewählt, weil wir sagen, er ist ein Lobbyist, der ein Lobbyistenkabinett zusammengestellt hat. Und trotzdem muss es möglich sein, dass die demokratischen Parteien miteinander auch arbeiten und sprechen können. Und das muss die CDU endlich begreifen. Denn sonst, wie gesagt, wird sie wieder einmal genötigt sein, mit den Faschisten zusammenzuarbeiten.
Dann schauen wir mal auf Ihre Position. Kapitalismus abschaffen. Reden wir dann wirklich auch von Enteignungen, von der Rückkehr der Planwirtschaft, oder wie soll das aussehen?
Naja, zunächst einmal sind wir in diesen Wahlkampf gegangen, hauptsächlich mit dem Thema Mietendeckel und mit günstigen Preisen, weil das die Themen waren, die die Menschen uns auf der Straße gesagt haben. Dass Heidi Reichenegg jetzt auch gesagt hat, dass wir den Kapitalismus überwinden wollen, stimmt natürlich, weil wir sagen, dass eine Wirtschaftsordnung, die auf Profit ausgerichtet ist, keine menschliche Wirtschaftsordnung ist. Also Bereiche wie Bildung, wie Gesundheit, wie das Wohnen dürfen nicht den Profitinteressen allein unterliegen. Und das ist eigentlich genau das, was Heidi Reichenegg gesagt hat.
Sie sagen auch, Sie wollen eine organisierende Klassenpartei sein, wie es hieß. Was heißt denn das eigentlich konkret?
Das bedeutet, dass die allermeisten Menschen in Deutschland noch für ihren Lohn arbeiten müssen. Es gibt ja nur sehr wenige Superreiche, die einfach nur Vermögen haben und davon leben können. Und wir wollen all diejenigen, die für ihren Lohn arbeiten müssen, die Miete bezahlen müssen, die wollen wir organisieren. Denn viele haben uns jetzt gewählt, weil sie gesagt haben, die Linke steht für mich ein. Aber es geht ja eben auch darum, diese Interessen zu organisieren und das eben nicht nur im Parlament, sondern auch in den Betrieben, auch außerhalb in den Verbänden, in den Sozialverbänden. Alle fürchten sich jetzt vor Kürzungen der neuen Regierung und wir wollen diese Interessen organisieren und auch sagen, es wird Widerstand geben, wenn es zu Sozialkürzungen kommt.
Widerstand ist ja das eine, aber auch mitgestalten das andere. Und Sie sagen ja selbst, dass Sie keine Regierungsbeteiligung im Bund anstreben. Ist das, weil Sie die Option ja eh nicht haben, wenn Sie so weit nach links gehen wollen, oder weil reine Oppositionshaltung ja auch ein bisschen bequemer ist?
Na, wir regieren ja in den Ländern in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern mit. Also wir haben auch keine Angst davor, mitzuregieren. Aber wir sagen im Bund ganz deutlich, wir sind angetreten, die soziale Opposition zu sein, weil sonst bleibt die Oppositionsarbeit nur den Rechten übrig. Und es braucht auch eine Gegenwehr gegen diese Koalition. Das Kabinett von Merz besteht, wie gesagt, vor allem aus Millionären, aus Lobbyisten. Sie planen einen großen Sozialabbau. Und es ist doch klar, dass es dagegen eine soziale Opposition braucht. Dafür sind wir gewählt worden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch das war ein Grund, warum wir im Wahlkampf so stark waren. Weil viele gesagt haben, es braucht eine starke linke Stimme im Land, auch als Gegengewicht zu diesem Pol in der Mitte und zu dem Pol rechts.
Sie waren stark dann bei der Bundestagswahl. Sie sind da auch rasant gewachsen in den vergangenen Monaten. Keine Angst vor Wachstumsschmerzen, die so eine plötzliche Vergrößerung ja oft auch mit sich bringt?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben uns in den vergangenen Monaten ja verdoppelt. Wir sind jetzt über 112.000 Mitglieder. Viele junge Leute sind zu uns gekommen, viele junge Frauen. Das heißt, diese Menschen erwarten ja etwas. Und die sind zu uns gekommen, weil sie Angst haben vor dem Rechtsruck, weil sie nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Viele junge Leute wollen eine Perspektive haben und die wollen wir ihnen auch geben. Und das ist doch eine große Chance, die wir jetzt haben, dass wir uns überall verankern in der Gesellschaft, dass wir viele aktive junge Leute haben, die jetzt Politik machen wollen. Und ich finde, auch das zeigt der Parteitag hier heute, dass wir damit einfach frohen Mutes auch in die nächsten Landtagswahlen gehen können, auch in die nächsten Jahre gehen können. Und wir die Einzigen sein können, das glaube ich wirklich, die die AfD schlagen kann.
Sagt die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Frau Schwertner. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, schönen Abend noch.
Der Parteitag der Linken und die Perspektiven für die Partei. Dazu jetzt die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Alexander Budwig vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Die Linke ist zurück und feiert sich dafür zurecht. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass ihr nochmal eine derart gewichtige Rolle zukommt? Allerdings wird auf dem Parteitag in Chemnitz auch das Dilemma sichtbar, vor dem die Linke weiterhin steht. Eine starke linke Stimme ist wichtig, insbesondere in Zeiten von Handelskriegen, die stets auf dem Rücken der Schwächsten ausgetragen werden. In Zeiten, in denen die meisten von Aufrüstung sprechen und Menschen als Putin-Versteher verunglimpft werden, die sich auch mit Russland ein friedliches Miteinander wünschen. Und erst recht in Zeiten, in denen für viele eine Partei zur wählbaren Alternative geworden ist, die Rechtsextreme in ihren Reihen duldet. Aber eine Linke, die sich nur darin gefällt, sozialistische Utopien zu beschreiben, ist weder mehrheits- noch regierungsfähig und damit nicht relevant, also nicht wichtig. Wenn also die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Heidi Reichenegg, fordert, den Kapitalismus abzuschaffen, schreckt das nicht nur mich ab. Ich bin ein Kind des Ostens. Als die Mauer fiel, war ich zwar noch nicht mal in der Schule, aber mich haben meine Eltern und Großeltern geprägt und das, was sie mir von damals berichtet haben. Im realen Sozialismus ist nicht alles gut. Und schließlich muss man ein System nicht überwinden, um es zu verbessern. Man muss Mehrheiten finden. Die Linke findet diese nur in der demokratischen Mitte. Doch mit dem Ausrufen von Klassenkampf und wie hier unten gegen die da oben Sprüchen entfernt sie sich von eben jener und spaltet eine ohnehin schon gespaltene Gesellschaft. Dabei will sie Hoffnung organisieren, so zumindest das Motto dieses Parteitages. Doch dafür muss die Linke ihr Dilemma überwinden und zeigen, dass die realen Probleme der Menschen wichtiger sind als ideologische Grabenkämpfe.
Die Meinung von Alexander Budwig. Das hier wird ihm keiner nehmen können. Xabi Alonso, der Mann, der als Spieler im Fußball alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, beendete als Trainer den Vizekusen-Fluch und holte im vergangenen Jahr die allererste deutsche Meisterschaft für Bayer Leverkusen. Dazu auch noch den DFB-Pokal. Doch Erfolg weckt bekanntlich Begehrlichkeiten. Vor allem bei dem Verein, bei dem der Spanier als Spieler seine erfolgreichste Zeit hatte, Real Madrid. Seit Wochen war über einen Wechsel dorthin spekuliert worden. Heute machte Alonso zumindest offiziell, dass er Leverkusen zum Saisonende verlassen wird. Torge Hiddink.
Sein Abschied hatte sich schon angedeutet, denn Leverkusens Trainer Xabi Alonso hielt den Verein lange über seine Zukunft im Unklaren. Bis heute.
Der Club und ich haben uns darauf geeinigt, dass die kommenden zwei Partien der Saison meine letzten Spiele als Bayer-Coach sein werden. Wir haben in dieser Woche entschieden, dass es der richtige Zeitpunkt ist, das nun bekannt zu geben. Alonso hat bei Bayer eigentlich noch Vertrag bis 2026. Laut spanischen Medienberichten übernimmt er das Traineramt von Carlo Ancelotti bei Real Madrid. Von Alonso dazu heute nichts. Das ist nicht der Moment, um über die Zukunft zu reden und das will ich hier auch nicht tun. Ich möchte jetzt erstmal einen schönen Abschied im letzten Heimspiel am Sonntag haben. Nach 2,5 Jahren endet damit eine Ära. Alonso hat Bayer verändert. Aus dem ewigen zweiten Vizekusen einen Doublesieger gemacht. Nie zuvor blieb ein Bundesligist eine ganze Saison lang ungeschlagen. Die letzte Saison war ein Traum mit großen Abenden und tollen Spielen. Wir haben da Geschichte geschrieben. Die Fans haben damals eigenmächtig eine Straße nach ihm benannt. Ein fußballerisches Denkmal hat er sich in Leverkusen selbst gesetzt.
Das Wochenende steht vor der Tür. Pila, wie sind denn da die Aussichten?
Ja, lieber Ingo, die sind sehr sonnig. Wir haben es nämlich mit einem Hochdruckgebiet zu tun und das liegt noch über dem Norden Deutschlands, bleibt da auch noch eine Weile und hier liegt aber auch noch eine Kaltfront über dem Nordosten und die bringt vor allem morgen noch einiges an Wolken. Heute Nacht ist es jetzt erst einmal verbreitet sternenklar. Nur im Norden und Nordosten, da ziehen schon ein paar lockere Wolkenfelder herein. Die bringen aber noch keinen Regen. Erst morgen im Tagesverlauf werden die dann eben auch etwas dichter. Da kann es dann auch mal den ein oder anderen Schauer so an Oder und Neiße geben. Und auch ganz im Süden entwickeln sich mal ein paar Quellwolken, so vor allem über dem Alpenraum. Da kann es auch mal etwas tröpfeln. Ansonsten bleibt es trocken mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf Werte von rund 11 Grad auf Rügen. Und leichten Frost bekommen wir noch mal vom Sauerland bis ins östliche Mittelgebirge. Morgen früh oder beziehungsweise morgen tagsüber steigen die Temperaturen dann doch ein gutes Stück an, bis zu 24 Grad im Westen. Ja, und in den nächsten Tagen, da geht es dann mit viel Sonnenschein weiter. Ein leichtes Schauerrisiko bleibt am Alpenrand. Aber ansonsten bekommen wir frühsommerliche Werte bis zu 25 Grad.
Da sind ja mal glänzende Aussichten zum Wochenende, Pieter. Vielen Dank dafür. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier noch ein Programmhinweis, eine ausführliche Dokumentation zur Jahrhundertzeitzeugin Margot Friedländer. Anlässlich ihres Todes mit 103 Jahren heute können Sie ab sofort auch in der ARD-Mediathek sehen. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen. Bis dahin, tschüss, einen schönen Abend noch und bleiben Sie zuversichtlich.